Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit der Traumatherapeutin, Seminarleiterin und Podcasterin Verena König. Sie hat als Autorin mit ihren Büchern Trauma und Beziehung und Bin ich traumatisiert? Öffentlich sehr viel Aufsehen erregt und war sehr erfolgreich damit. Sie hat über viele Wochen und Monate hinweg mit diesen Büchern in den Spiegel-Bestsellerlisten gestanden. Und sie hat durch ihre sehr einfache und auch einfühlsame Sprache wirklich sehr vielen Menschen nähergebracht, was Traumatisierungen sind und warum sie so bedeutungsvoll für unser Leben sind. Und genau darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Was passiert da eigentlich, wenn wir ganz am Anfang unseres Lebens frühe Formen von Traumatisierung und Verletzungen in unseren wichtigsten Beziehungen erfahren? Und wie prägt das unser weiteres Beziehungsleben, die wir als Erwachsene führen? Ich freue mich sehr, Verena, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier bei mir zu sein in diesem Podcast und freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung, lieber Thomas, und ich bin auch ganz gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr.
Ja, du hast dich ja diesem Thema Trauma und Traumafolgestörung sehr verschrieben und hast, wie gesagt, mit deinen Büchern und Podcast auch, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Thema eine Sensibilität in der Öffentlichkeit gefunden hat. Das liegt, glaube ich, auch an der Art und diese sehr wohlwollende Art und auch liebevolle Art, wie du über dieses Thema sprichst und wie du das einbringst und Menschen erklärst. Mich interessiert immer ein bisschen, was berührt dich besonders an dieser Arbeit auch, um diese frühen Traumatisierungen? Was ist das, was dich daran so packt? Was ist an dem Thema so, macht so ein Feuer, dass du sagst, dem bleibe ich treu?
Ja, du hast es total gut in Worte gefasst, dass es wirklich wie ein Feuer ist, was in mir brennt und was ich auch hüte wie ein wertvolles Licht. Und das Thema hat mich tatsächlich gepackt vor vielen Jahren und ich bin dem immer noch sehr treu und lerne auch immer noch viel dazu. Und das, was mich daran so berührt, ist, glaube ich, die Tiefe, die Menschen mitbringen, die von frühem Trauma betroffen sind, weil das, was da betroffen ist, irgendwie, ich würde es mal so sagen, unsere urmenschliche Natur ist. Also die Verletzungen, die da sichtbar werden, sind immer auch irgendwie verbunden mit unserem urmenschlichen Sein und mit diesem ganz, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, mit dem Heiligen in uns, also mit etwas ganz, ganz reinem, puren, wertvollen. Und das berührt mich einfach jeden Tag aufs Neue, wenn ich mit Klientinnen und Klienten arbeite.
Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Auch in meiner Arbeit ist es wie, mir kommt es immer vor, ist es ein bisschen so wie eine Nachbartür zum Herzen, ne? Man ist in dieser Arbeit mit diesen ganz existenziellen Themen, ist man dem Menschen so in ihrem wahren Kern so nah, ne?
Ganz und genau.
Ich glaube, das verstehe ich auch so, dass es dir ähnlich geht. Und
ganz genau.
Ja, du hast in deinen Büchern auch sehr viel das Thema der ganz frühen Beziehungsverletzungen. Und das ist ja eine Begrifflichkeit, die auch in den letzten Jahren zunehmend mehr auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Wenn wir jetzt mal da hinschauen, was passiert in diesen frühesten Bindungsbeziehungen, auch an Verletzenden, lass uns doch erstmal mal definieren, was ist denn jetzt eigentlich ein Bindungstrauma?
Ja, also der Begriff Bindungstrauma ist genauso wie der Begriff Entwicklungstrauma nicht wirklich diagnostisch definiert. Also der findet sich nicht in unseren Diagnosemanualen. Aber er ist so, oder die beiden Begriffe sind inzwischen so gängig, auch in der Fachwelt, dass man schon, finde ich, ganz klar sagen kann, um was es sich dreht. Und bei einer Bindungstraumatisierung sprechen wir von frühen traumatischen Erfahrungen, die in einer Entwicklungsphase geschehen, wo Bindung überlebenswichtig ist, also wo, das bleibt sie zwar zeitlebens, aber wo wir eben noch aufs Äußerste von unseren Bindungspersonen abhängig sind. Und die Traumatisierungen beziehen sich auch auf die Bindungsebene. Sie betreffen die Beziehung zwischen Bindungsperson und Kind. Mhm. Und dann wird also auf der Ebene des Erlebens von Bindung eine schwere Prägung hinterlassen, was dann später im Leben noch ganz viele Folgen hat. Da werden wir ja auch im Laufe des Gesprächs noch lang gehen. Also Bindungstrauma zeichnet sich dadurch aus, dass auf der Bindungsebene enormer toxischer Stress stattfindet und das dann zu Folgen führt.
Genau, wir werden ja da noch genauer einsteigen, was das genau bedeutet. Aber vielleicht genau dieser Begriff toxischer Stress, den du jetzt erwähnt hast, ist vielleicht mal ganz interessant, weil wenn wir jetzt mal so in die digitalen Foren so reinschauen, wie heute der Begriff Trauma verwandt wird, dann erlebe ich doch so eine Art inflationären Gebrauch. Da geht vieles so auch synonym durcheinander. Was ist denn jetzt eigentlich traumatischer Stress? Was ist überhaupt einfach schlicht belastend und eine Art stressige Erfahrung? Die Fachliteratur ist da ja sehr präzise, der Alltagssprachgebrauch nicht so sehr. Lass uns doch erstmal mal gucken, wo ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Trauma und Stress? Also wo beginnt es denn eigentlich zum Beispiel für ein Kind von der Belastung in das Traumatische sich zu wechseln und dann bedeutungsvoll zu werden?
Ja, ich glaube, um das gut zu unterscheiden, hilft es, wenn man mal einen Blick aufs Nervensystem wirft und vielleicht ganz einfach sich vor Augen führt, dass unser Nervensystem, unser autonomes Nervensystem, die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu detektieren, also wahrzunehmen, bin ich hier in Sicherheit, bin ich in Gefahr oder bin ich vielleicht sogar in Lebensgefahr. Also das sind wie so drei Kategorien, die unser Nervensystem immer unter der Bewusstseinsschwelle wahrnimmt und bewertet. Und je nachdem, welches Urteil gefällt wird, ganz automatisch, also an unserem Bewusstsein vorbei, werden dann entsprechende Prozesse in unserem Körper aktiviert, sogenannte Stressreaktionen. Und das finde ich auch sehr wichtig, wenn man sich diesen Begrifflichkeiten annähert. Wir sind also grundlegend gut ausgerüstet, um auf Stress zu reagieren und resilient auch in einer gewissen Weise für Stress. Aber es gibt dann doch einen großen Unterschied zwischen dem, ich nenne es mal, verträglichen Stress oder auch tolerablem Stress und traumatischem Stress. Und die Unterscheidung liegt vor allem dann darin, ob wir und auch Kinder, bei Kindern ist das noch deutlicher dann zu sehen, ob wir den Stress aus eigener Kraft oder mit der Hilfe von einem anderen Menschen bewältigen können, ob wir der Gefahrenquelle zum Beispiel entkommen können und wieder zurückfinden können in ein Empfinden von Sicherheit und Geborgenheit oder ob wir eben aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer dem nicht entkommen können. Und im letzteren Fall kann die Erfahrung dann in der Folge zu einer traumatischen Erfahrung werden, weil dann eben ja Lebensbedrohung empfunden wird, absolute Überwältigung, Hilflosigkeit und Ohnmacht empfunden wird und dann die Verarbeitung dieser Erfahrung nicht gelingt. Also Stress und Trauma sind erstmal sehr nah beieinander, aber unterscheiden sich dann vor allem im Verlauf der Erfahrung und im Nachhinein mit den Verarbeitungsmöglichkeiten.
Also könnte man sagen, es ist sowieso eine Art Qualitätssprung oder eine Art Aggregatwechsel, so ein Aggregatzustand, der sich verändert. Ne? Also von flüssig auf frostig, wenn man so will.
Genau, dann gefrieren so die Partikel. Und, und das ist auch nochmal ein Spektrum, ob es jetzt dann quasi so ein Fisselschnee wird oder halt hartes Eis, weil auch Trauma ja auf einem Spektrum liegt. Ja,
wenn man jetzt da mal an Eltern denkt, die ja auch täglich mit den Kindern zu tun haben, die erleben natürlich auch manchmal Mismatches mit ihren Kindern, dann flippen sie vielleicht mal aus und die Emotionen rauschen durch und das Kind erschreckt sich dabei. Wenn ich jetzt deiner Definition folge, müsste man nicht gleich die Sorge haben, dass man jetzt ein Trauma produziert hat, weil man einmal ausgerastet ist. Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Was macht jetzt den Unterschied aus zwischen einem nachhaltigen Entwicklungstrauma und einem einmaligen Mismatch?
Oh ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und da ist vielleicht auch noch eine Grundlage gut zu erwähnen, die auch in unserem Gespräch eine wichtige Rolle spielt. Und das ist eben die sichere Bindung. Also vielleicht ist es gut, es an dieser Stelle einzufügen, dass wir da mal lang gehen. Weil je nachdem, wie ein Kind gebunden ist an Bezugspersonen oder Elternteile, hat es mehr Möglichkeiten, mit Stresssituationen umzugehen oder weniger gute Möglichkeiten. Und gerade in den frühen Entwicklungsphasen ist es so, dass ja Kinder zunächst nicht in der Lage sind, sich selbst zu regulieren. Das ist eine Erfahrung, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit, die sie erst im Laufe der Entwicklung erwerben und die sie vor allem von ihren Bezugspersonen lernen, indem die sie regulieren, also ihnen helfen, sich zu beruhigen, ihnen helfen, intensive Gefühle wahrzunehmen, ohne dabei in absolute Überflutungszustände und Hochstress zu geraten. Und je sicherer, je stabiler die Bindung zwischen einem Kind und einer Bezugsperson ist, desto stärker entwickelt sich auch die Selbstregulationsfähigkeit und desto, also ich werde das gleich nochmal in einer Weise korrigieren, wenn ich das jetzt sage, aber desto weniger schlimm sind mal diese kleinen Momente, wo etwas verrutscht, wo man Mismatches hat, wo man nicht der Elternteil ist, den man gerne sein möchte, weil das alles dann eingebettet in eine sichere Bindung passiert. Das ist natürlich aber jetzt nicht der Freifahrtschein sozusagen. Wenn ich grundlegend eine sichere Bindung habe, dann kann ich täglich 23 Mal ausrasten. Ja, weil das dann eben schon nicht mehr die sichere Bindung wäre.
Aber es heißt eben, dass vielleicht durch diese Verbundenheit, die eine gewisse Stabilität auch zwischen den Begleitpersonen und dem Kind so, die da vorhanden ist, kann vielleicht das Kind diesen Zustand von einer Schrecklähmung und einer Überforderung auch wieder verlassen. Ne? Also das klingt quasi, es geht ja um eine Flexibilität der verschiedenen physiologischen Zustände, die da nötig ist, manchmal auch gebraucht wird, aber die eben auch wieder verlassen werden kann. Und das passiert im Trauma, glaube ich, nicht. So wie verstehe ich das eigentlich, ne?
Ja, so verstehe ich das auch. Also das ist genau der große Unterschied zwischen einem Nervensystem, was gesund reifen konnte und was dann eben in der Lage ist, intensive Empfindungen, die auch mit einem gewissen Stressstoffwechsel verbunden sind, zu tolerieren, darin auch handlungsfähig zu sein oder eben sich zu schützen und danach wieder in Balance zu finden. Und einem traumatisierten Nervensystem, was nicht die Chance hatte, sich so flexibel zu entwickeln und was dann eher zwischen verschiedenen Stresszuständen hin und her kippt und nicht die Möglichkeit kennt, wirklich auch sich wieder zu regulieren und in die Balance zu finden.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen schon diese Achse Bindung, Trauma so aufgemacht. Stellt sich ja so automatisch die Frage, was muss denn eigentlich schieflaufen? Also das wäre ja eigentlich die folgerichtige Frage. Was läuft denn da aus dem Ruder, damit Bindungsbeziehungen traumatisieren werden? Ja, also dass man wirklich am Prinzip an einen Punkt gerät, wo ich mich beginnen muss zu schützen, wo ich mein System runterfahren muss, wo ich Verteidigungssysteme aufbaue, weil das so schmerzhaft, so verunsichernd und eben nicht mehr stabilisierend ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Was genau beobachtest du da und was kommt dir da entgegen?
Ja, also zunächst würde ich gerne sagen wollen, dass ziemlich viel passieren muss, damit wir wirklich so in die Kategorisierung von schweren traumatischen Prägungen kommen, eben um auch Bindungspersonen und Begleitpersonen zu entlasten, die das Gefühl haben, sie müssten eigentlich perfekt sein, um einem Kind ein sicherer Hafen zu sein. Und trotzdem lohnt es sich sehr, sich das genau anzuschauen und dazu vielleicht nochmal einen Blick ins Nervensystem, wenn wir zu den Stressreaktionen schauen. Die landläufig bekannten Stressreaktionen sind vor allem Kämpfen, Fliehen und sich totstellen. Das ist irgendwie so in der Gesellschaft ganz gut angekommen. Und es gibt aber noch eine Stressreaktion, die häufig vergessen wird, die mir ganz, ganz wichtig ist, dass sie in unser Bewusstsein kommt oder breiter ins Bewusstsein kommt. Und zwar ist das die Bindungssuche. Ganz rein natürlich ist und uns angelegt, bevor wir fliehen, bevor wir kämpfen oder uns totstellen müssen und in Erstarrung und Immobilisierung kippen, ist unser ganzes Inneres darauf ausgerichtet, erstmal die Bindung zu suchen, um in Geborgenheit zu finden oder gemeinsam eine Gefahr bewältigen zu können. Und für Kinder ist es hoch dramatisch beziehungsweise halt eben sehr schädigend, wenn die Bindungssuche nicht zur Verfügung steht. Wenn sie also erleben, dass eine Bindungsperson sie nicht reguliert, ihnen nicht aus dem Stress hilft oder das ist natürlich das besonders Verheerende, wenn die Bindungsperson selbst eine Gefahrenquelle ist. Das ist für Kinder die schwierigste oder schwerwiegendste Erfahrung und das nicht sicher sein bzw. bedrohlich sein kann, verschiedene Qualitäten haben. Also im schlimmsten Falle tatsächlich Gewalt, die ausgeübt wird, also wo die Bindungsperson nicht nur nicht sicher ist, sondern eben auch gewalttätig ist. Aber für Kinder kann auch eine Bindungssuche versagen, wenn zum Beispiel die Bindungsperson emotional nicht verfügbar ist, wenn sie nicht spiegeln kann, was das Kind fühlt, wenn sie beispielsweise eine depressive Erkrankung hat und gar nicht schwingungsfähig ist, wenn das Kind gestresst ist, selbst getriggert wird und sich dann selbst in einem dysregulierten Zustand befindet und zurückzieht. Wenn also das Kind erlebt, im eigenen Stress erleben, einen zusätzlichen Mangel an Sicherheit zu erleben oder einen Verlust von Sicherheit zu erleben, dann wird es sehr schwierig. Und dann führt das dazu, was wir vorhin schon erwähnt haben, dass das Nervensystem eben in Stress gerät und detektiert, ich bin in Gefahr, vielleicht sogar in Lebensgefahr, weil ich bin ja angewiesen auf meine Bindungsperson. Und das führt dann eben zu ganz vielfältigen Folgen, zu einer dauerhaften Stresslage im Stoffwechsel beispielsweise, zu einem Hormonspiegel, der einfach auch Entspannung und Regeneration sehr schwer macht. Die Kinder sind dauerhaft gestresst. Sie fangen dann oder müssen dann anfangen, sich zu schützen und anzupassen, wiederum sehr unbewusst und autonom. Und das sind dann die verschiedenen Symptome, die wir auch sehen bei vielen Kindern. Das war jetzt sehr ausschweifend. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem ein bisschen auf den Punkt bringen.
Ja, das ist sehr klar, was du sagst. Was ja letztlich bedeutet, das Kind, das in einer bestimmten Not ist, egal wodurch ausgelöst, das kann Verunfallung sein, das kann ein eigenes Beziehungsthema mit anderen Kindern sein. Also dort, wo Gefahren und Stress eigentlich ausgelöst werden, brauchen quasi diese Co-Regulatoren, diese Begleiter, die einem helfen, wie so eine Art Kühlapparat, das wieder runterzuarbeiten. Und so wie ich die verstehe, wenn das eben nicht da ist, dann beginnt ja eigentlich ein Prozess, wo dann in der Folge der betroffene Mensch sich eigentlich einsam fühlt, alleine fühlt, also auf sich selbst zurückgeworfen. Und dann ist ja irgendwann der Punkt auch erreicht, wo ich merke, ich kann jetzt eigentlich auf die Welt nicht mehr bauen. Also meine Umwelt macht nicht das, was wir eigentlich phylogenetisch vielleicht erwarten, nämlich jemand ist, sondern ich kann nur noch mich selbst halten, anstatt dass ich gehalten werde. Ja. Was passiert da jetzt genau an dieser Stelle, auch körperlich, wenn dieser Selbsthalt eigentlich den sozialen Halt ersetzt?
Das ist eine Frage, die im Grunde das ganze Spektrum an Traumafolgen in den Blick rückt. Und ganz grundsätzlich ist es da nochmal hilfreich, sich bewusst zu machen, dass dieser Selbsthalt, den du gerade beschrieben hast, kein gewachsener und tatsächlicher Halt ist, weil um den zu entwickeln, brauchen wir eben die sichere Bindung und die Erfahrung von Koregulation. Das heißt, dieser Selbsthalt ist eine Art Kompensation. Er ist ein scheinbarer Halt, der vor allem aus intelligenter Schutz- und Anpassungsleistung besteht. Und um das gut zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich, sich auch noch ein weiteres System vor Augen zu führen. Wir haben schon über das Nervensystem gesprochen. Und ein weiteres wichtiges System in unserem Themenfeld ist das Bindungssystem. Ein System in uns, was auch mitkommt sozusagen per Grundeinstellung. Das bringen wir mit in die Welt, auf die Welt, ins Leben. Und ich formuliere das gerne ganz einfach, dass das Bindungssystem im Grunde eine Instanz in uns ist, eine biologische Instanz, die dafür da ist, Bindung zu kreieren, also auf Bindung ausgerichtet zu sein, sie zu gestalten und sie auch zu erhalten. Und unser Bindungssystem ist ganz eng verwoben mit unserem Nervensystem. Das wurde schon deutlich, als ich beschrieben habe, dass die erste Stressreaktion die Bindungssuche ist. Das bedeutet, wenn ein Kind unter Stress gerät, wird das Bindungssystem aktiviert und geht in die Bindungssuche. Also wir richten uns auf einen anderen aus und suchen dort die Koregulation, den Halt, von dem du gerade gesprochen hast. Und wenn jetzt also ein Mensch immer wieder erlebt, dass die Bindungssuche nicht erwidert wird, dann kann das zwei Richtungen als Reaktion zur Folge haben. Die eine Richtung ist die, dass das Bindungssystem dauerhaft aktiviert ist und ein Kind also versucht, die Einsamkeit, die du beschrieben hast, die Hilflosigkeit, was auch ein wichtiges Wort ist, zu kompensieren, indem es ganz, ganz stark auf andere ausgerichtet ist. Also versucht, sich aufs Äußerste anzupassen an die Umwelt, an die anderen, um möglichst viel sozialen Halt irgendwo herzukriegen. Zum Preis beispielsweise eigene Bedürfnisse aufzugeben, eigene emotionale Äußerungen einzufrieren, zurückzustellen oder eben zum Beispiel brav und still zu sein oder hilfreich zu sein. Das geht dann in Richtung Parentifizierung. Also das ist eine Anpassungsleistung, die ganz stark in die Richtung der Bindungssuche geht, aber in einer übersteigerten Form. Und die andere Richtung, die entstehen kann, ist die, dass wenn Kinder erleben, dass die Bindungssuche oft scheitert oder gewalttätig niedergebügelt wird, dass sie ihr Bindungssystem drosseln, dass sie also innerlich stumm und stumpf werden für die Empfindung ihrer eigenen Sehnsucht und Bindungssuche und dass sie dann eher die Kinder werden, die vielleicht auch in Richtung Aggression kippen, die sich sehr zurückziehen, vielleicht auch in Welten, wo sie spielen, also weg aus der sozialen Verbundenheit hin in Richtung Aktionen, die sie alleine suchen. Und auch da ist dann eine Bindungslosigkeit, also der Verlust von Bindungssuche sozusagen drin zu sehen. Und wenn wir das uns so vor Augen halten, dieses Spektrum überaktiviertes Bindungssystem oder deaktiviertes Bindungssystem, dann können wir darunter uns ganz viele verschiedene Formen von scheinbarem Halt vorstellen, der über Anpassung und ja, Schutzmechanismen funktioniert.
Ja, das ist vielleicht gut, dass wir da noch in der Folge jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Ich denke jetzt gerade so auch an meine eigene Arbeit mit Eltern und ihren oft verletzten, traumatisierten Babys, die also ganz schwierige Starts hatten mit Verlusterfahrungen, Geburtstraumatisierungen, also anderen überwältigenden Erfahrungen, die diese Regulation beeinträchtigt haben. Was ich da ja oft beobachte an diesen kleinsten Menschen ist, dass die ja die Toleranz oft verlieren. Also die haben dann so viel Spannung und Belastung in sich eingespeichert, dass die dann, selbst wenn die Eltern in Bestverfassung sind, also die Kommunikatoren sind sozusagen da und präsent, können die das quasi nicht mehr aufnehmen. Also die wollen zum Beispiel nicht mehr berührt werden. Die haben eine gewisse Intoleranz für soziale Verbundenheit entwickelt. Mhm. Ist das jetzt vergleichbar in deinem Modell mit dem deaktivierten Bindungssystem, wo wir wirklich sehen, ich höre eigentlich auf, in Bezogenheit zu investieren? Da fängt es quasi an.
Ja.
Was ist deine Beobachtung da in der Praxis bei Erwachsenen vor allen Dingen? Ja,
ja. Also ich finde das so berührend immer wieder, wenn wir uns das vor Augen führen, dass man bei den ganz Kleinen wirklich sehen kann, sie haben eine Art Toleranz verloren für das, was eigentlich das Natürliche und Nährende ist und das, was heilsam ist. Und daran sieht man dann häufig auch das Ausmaß an Not, was stattgefunden hat, weil die Verknüpfung, die Verkoppelung innerlich so stark und manifest ist, dass also Nähe und zum Beispiel Körperkontakt so sehr innerlich auf einer Erinnerungsebene verkoppelt ist an ein traumatisches Geschehen, dass die gute Ressource nicht mehr zugänglich ist, sondern total überlagert ist mit der traumatischen Erfahrung. Und das sehe ich auch in der Arbeit mit Erwachsenen und da dann eben auch häufig in der formulierten Erfahrung, die Menschen machen, dass sie sich tief nach Bindung sehnen und dass sie sehr leiden unter einem Unvermögen, Bindung zu leben und einer großen Sehnsucht nach Bindung und gleichzeitig ihrem Verhaltensmustern, die sie kennen und etabliert haben, wo sie das Gefühl haben, sie zerstören das immer wieder oder sie verwehren sich den Weg. Also das, was man bei Kindern deutlich sieht, wird häufig im Erwachsenenleben nochmal komplex umgebaut in soziales Verhalten, was dann manchmal auch wirklich paradox wirkt in Bezug gesetzt zu den Wünschen, die Menschen haben. Und ich glaube, dass die wesentliche und komplexe Arbeit dann ist, sich auf den Weg zu machen, die Entkopplung zu schaffen, was ja im Grunde auch der Kern von Traumatherapie ist, dass die traumatische Erfahrung, die alles überlagert und mit allem irgendwie verknüpft wird, für sich stehen darf und dass wir es auch neurologisch auseinanderklabüstern können, also auf einer rein biologischen Ebene es auch hinkriegen, den alten Stress von dem Urbedürfnis nach Bindung und der beispielsweise körperlichen Ebene zu trennen.
Wenn wir da jetzt mal an einen so einen Überlebensmechanismus schauen, also und du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, die Überanpassung, also das Beschäftigen, dass sich die Leute sozusagen in meiner Umwelt, die vielleicht potenziell gefährlich sind oder die immer wieder gehen, mich so anzupassen, dass ich ein bisschen was von dem Kuchen doch noch abbekomme. Ist ja das ein Sicherungssystem. Das heißt, das ist, wie man will, das ist der Kompromiss, eine Kompromissbildung, wo ich ein bisschen noch Liebe und Zuwendung bekomme. Und gleichzeitig hinterlässt das aber auch doch eine Spur, dass ich nicht mehr so ganz so berührbar bin. Also das heißt, so richtig tolle Nähe ist es ja auch nicht. Also ich halte mich quasi immer brav und befürsorge andere und ich bin für andere da, aber so richtig in der Tiefe wird mein Hunger nicht befriedigt. Was beschreiben dir Menschen, die jetzt zum Beispiel für so eine Strategie sich entschieden haben, sofern man das von bewusster Entscheidung überhaupt sprechen kann? Vielleicht ist das auch ein Punkt, den ich nochmal so herausarbeiten möchte. Ja, das Thema der Verletzung oft noch gar kein Thema ist. Also das ist ja nicht der Anfang der Geschichte. Am Anfang ist es ja vielleicht eher, ich komme nicht vor oder ich verausgabe mich die ganze Zeit oder ich bin nur für meinen Mann da, aber eigentlich kommt nie was bei mir an. Also von den eigentlichen Ursprüngen wird ja gar nicht oft geredet, sondern nur sozusagen die Folgewirkungen im Alter. Wie geht's da bei dir in der Praxis? Wo fängst du an und wie kommt ihr sozusagen zum Kern der Dinge?
Ja, die Reise zum Pudelskern ist oft ein komplexer Prozess.
Ja.
Also du hast es ja total praxistreffend beschrieben, dass häufig der Leidensdruck erstmal darin besteht, zu merken, dass man nicht spürt, wonach man sich so sehr sehnt und was man irgendwo doch wahrnimmt als das Erstrebenswerte. Das ist oft der Leidensdruck, den Menschen erstmal mit in die Praxis bringen, dass sie einfach gesagt, das Gefühl haben, ihre Beziehung ist nicht erfüllt oder sie kriegen es nicht hin, obwohl sie klar spüren, was sie belastet, das zu wandeln, zu verändern, in irgendeinen Prozess zu bringen. Und ganz oft ist dann erstmal die, wie du beschrieben hast, die Wahrnehmung beim anderen. Also in der Beziehung passiert etwas und das belastet mich. Und dann wird auch oft erstmal auf den anderen projiziert, der verhält sich so und so, der reagiert so und so und deswegen läuft das bei uns nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist eine gute Beziehung, wie ich sie mir wünsche. Wenn also erstmal diese Projektion passiert, dann, wie du sagst, ist ja bei den Menschen noch kein Bewusstsein über die eigentlichen Gründe dieses Schmerzes da. Und das, was da häufig eine ganz große Rolle spielt, ist, dass wir durch die Anpassungsleistung, die wir früh im Leben leisten, das tiefe Empfinden haben, dass das, was wir erlebt haben, eigentlich das Normal ist. Also, dass sich ein Beziehungsmensch, nenne ich es mal, so und so verhält, wird als normal abgespeichert, während es gleichzeitig auch verkoppelt ist mit dem Empfinden von Stress und nicht erfüllter Bindung. Und dahinter liegt immer auch das ist zumindest meine These, dahinter liegt immer der gesunde Bindungshunger, der Hunger nach gesunder Bindung. Und genau, wenn dann also jemand zu mir in die Praxis kommt mit einem solchen Schmerz und mit einer solchen Thematik und Problematik, dann versuche ich häufig zunächst einmal auf die Bedürfnisebene zu schauen, also wirklich herauszuarbeiten, welche Bedürfnisse liegen hinter der Beschwerde, hinter dem beschriebenen Konflikt. Und wenn ich diese Bedürfnisebene mit der Person erkunde und erforsche, dann versuche ich, die Brücke zu schlagen zu einer Art Selbstmitgefühl. Also statt beim anderen zu sein und dem anderen sozusagen einen Mangel an guter Partnerschaft zu unterstellen, wenn ich das mal überspitzt formuliere, bei sich zu bleiben und zu erforschen, wie finde ich das denn, dass ich so fühle? Also die Aufmerksamkeit auf eine Art Selbstbetrachtung, Selbstbeobachtung zu lenken. Und dann ergibt sich ganz oft automatisch sowas wie eine Affektbrücke, so würden wir das auch in der Traumatherapie nennen, die uns dann oft in die Vergangenheit führt und die uns auch über solche Fragen wie: Woher kennst du das Gefühl vielleicht? Oder kennst du das vielleicht schon länger? Oder wenn wir da ein bisschen forschen, dass wir dann häufig eben auch bei Bezugspersonen in der Kindheit landen. Und dann ist das aber ein komplexer Prozess, wo es dann auch ganz schnell in die körpertherapeutische Richtung geht, wo wir vielleicht noch ein bisschen hinschauen können. Und ich arbeite auch sehr gerne mit der Anteilearbeit, mit der Ego-State-Therapie, um genau zu sein, wo ich es als sehr hilfreich empfinde, wenn ich Klientinnen und Klienten dazu einladen kann, sich selbst als eine Persönlichkeit mit verschiedenen Anteilen zu sehen, weil wir dadurch sehr gut ressourcieren können, dass sie erwachsene und nährende Anteile haben und ihre versehrten kindlichen Anteile in den Blick und ins Herz nehmen können, was kurz gesagt unterm Strich dazu führen kann, dass davon weniger in der Partnerschaft ausgetragen wird, weil weniger dorthin projiziert wird mit der Zeit.
Du beschreibst es ja schon so, dass in der partnerschaftlichen Begegnung, da ist ja immer Nähe im Spiel und in irgendeiner Weise auch sehr viel Erwartung von Nähe, also so beides, glaube ich, ist ja vielleicht die höchste Gefahr, getriggert zu werden, dass diese alten Verletzungen, die wir aus unseren biografischen Prägungen mitbringen, da wieder an den Start kommen, dass die verflüssigt werden. Was ist denn jetzt eigentlich da die große Herausforderung in einer Beziehung? Ich komme quasi aus der Verliebtheitsphase raus, dann beginnt die Beziehung so ihren vielleicht Alltagsgebrauch so zu entwickeln. Wir kommen so in eine andere Phase der Vertrautheit. Und dort beginnt es ja dann auch oftmals dann problematisch zu werden, wo diese alten Themen auftauchen, wo diese Stressaktivierungen einsetzen. Du begleitest ja auch Paare. Wie würdest du dort mit den Betroffenen eigentlich so sensibilisieren, dass sie anfangen, in dem Paarkontext eigentlich so mitzukriegen, pass mal auf, jetzt geht da ein Film bei dir los, du machst mir zwar Vorwürfe, aber eigentlich geht das hier um ein Thema, das dich und deine eigene Beziehungsregulation betrifft. Das ist ja ein hochkomplexer Prozess, wo oft eben Verstrickungen und Streits auch passieren. Wie ist das für Menschen in einer freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, möglich, da irgendwie mit diesem Wissen, was wir hier gerade besprechen, Ordnung zu schaffen und eine gewisse Stabilität herzustellen?
Ja, du hast gerade so ganz wesentlich gesagt, mit dem Wissen, das wir gerade hier besprechen. Und das ist, finde ich, und das erlebe ich auch oft in der Paartherapie oder Paarberatung, ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel, dass Menschen das entsprechende Wissen vermittelt bekommen, psychoedukativ im Grunde, um überhaupt einen neuen Blickwinkel zu bekommen, weshalb in der Beziehung solche schrägen und schwierigen und scheinbar ausweglosen Dynamiken sich entwickeln, obwohl man sich doch eigentlich wirklich gern hat und im Grunde einfach nur zusammenleben möchte. Also Wissen, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung und schafft auch auf eine gute Art und Weise sowas wie einen Boden, auf dem man dann den komplexen Prozess gestalten kann. Ohne ein Verständnis für die Traumadynamiken, ohne ein grundlegendes Verständnis für Bindungsdynamiken, finde ich, ist das sehr, sehr schwierig, weil es dann einfach oft überhaupt keine guten Erklärungen gibt für schwierige Reaktionsmuster, außer du bist halt einfach blöd, ja, oder scheinbar bin ich so ungeliebt oder so falsch, dass es irgendwie bei uns nie sich verändert. Ja, also Wissen finde ich ganz wichtig. Und dann finde ich, dass es, oder erfahre ich in der Praxis, dass es sehr hilfreich ist, gemeinsam zu erforschen, was sind denn auch die Kernverletzungen, die ein Mensch in sich trägt und mit in die Beziehung bringt. Und wenn wir von Bindungsverletzungen sprechen, dann sind das ja immer sehr tiefe Verletzungen, die sich aber unterschiedlich wie in Kernüberzeugungen bei vielen Leuten zeigen. Also beispielsweise, das hast du auch vorhin irgendwann mal kurz erwähnt in ein paar Beispielen, ich fühle mich nicht gesehen, ist so ein ganz wichtiger Kernsatz bei frühem Trauma, bei Bindungstraumatisierung, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie Sie werden nicht wahrgenommen. Und es ist sehr fruchtbar. Ich habe wunderschöne Situationen erlebt, auch sehr tiefe und auch komplexe Situationen, wo Menschen gemeinsam in einer Paartherapie oder Beratung erkunden, was bedeutet es denn eigentlich, nicht gesehen zu werden und woran würde ich merken, dass ich gesehen werde. Und wenn wir das erkunden, dann kommen wir häufig bei den wirklich wichtigen Bedürfnissen raus. Dass es, ich mache es jetzt mal ganz platt, zum Beispiel nicht allein funktionieren würde, wenn jetzt jemand nicht mehr seine Socken hinwirft ins Wohnzimmer und dadurch der andere sich nicht gesehen fühlt, sondern dass es im Grunde darum geht, sich auf einer tieferen Ebene, auf einer emotionalen Ebene gesehen zu fühlen und abgeholt und wahrgenommen zu fühlen. Und wenn wir, also wenn es gelingt, in einer Paararbeit auf diese Ebene zu kommen, dann führt es zu einer anderen Art von Begegnung bei den Partnern. Und das ist jetzt eher ein bisschen abstrakt gewesen. Und wenn ich es jetzt nochmal ganz vereinfacht runterbreche, wenn es in der Paartherapie oder in der Paarberatung gelingt, Menschen all das zugänglich zu machen, das Wissen und das Verständnis und die Reflexionsmöglichkeit, dann können Sie in der freien Wildbahn in Ihrem Alltag beginnen, Veränderungen umzusetzen. Also Sie können anfangen, bewusst zu entscheiden, wie möchten wir miteinander umgehen? Wie wollen wir dann reagieren, wenn beispielsweise eine Person getriggert ist und in einen Zustand rutscht, der eine Stressreaktion abbildet, wenn also eine alte Bedrohungsreaktion hochgefahren wird. Was gibt es für mögliche gute Lösungen, um nicht zusammen in einen Traumastrudel zu rutschen, sondern koregulativ miteinander aufeinander einzuwirken und dann nach und nach die Stresstoleranz immer weiter zu erhöhen und weniger solcher Situationen zu erleiden.
Was könnte da mal ein Beispiel sein? Was könnte jemand tun, um so eine Stresswelle, sage ich jetzt mal, eines Menschen, eines durchaus gelöst durch so einen Trigger? Wie könnte jemand dort beruhigend, zuwendend reagieren? Was strählst du da oder wie bearbeitest du das mit Leuten? Wie könnte das passieren, sozusagen da einen guten Korridor zu kommen?
Also das ist sehr, sehr individuell und richtet sich im Grunde wieder, oder daran kann man sich gut entlanghangeln, nach dem Nervensystem und dem Nervensystemzustand und den dazugehörigen Stressreaktionen. Also wenn jetzt zum Beispiel das Muster einer früh traumatisierten Person, die ihre Traumafolgen in die Beziehung trägt, das Muster des Rückzugs ist, wenn sie also in einem Konflikt, in einer Konfliktsituation nicht mehr in der Lage ist, zu kommunizieren oder das zu regeln und eher sich zurückzieht, stumm wird oder vielleicht den Raum verlässt, dann könnte man zusammen überlegen, was wäre in dieser Situation ein möglicher Zugang, um wieder Sicherheit herzustellen, wieder den Raum, den Korridor zu erreichen, in dem Regulation möglich ist. Und das ist in den seltensten Fällen reden, ja, und Argumente hervorbringen, weil zu den Stressreaktionen gehört, dass verschiedene Bereiche unseres Gehirns, die für komplexes Denken und all das, was wir dann gelingende Kommunikation nennen, nicht mehr so aktiviert sind und eher in den Stressreaktionen sehr basale Bereiche aktiv sind. Und dann könnte man beispielsweise zusammen rausfinden, also in einer natürlich entspannten Situation, was könnte dir denn helfen, wenn du dich zurückziehst, damit wir wieder in diesen regulierteren Zustand finden können? Und ein Beispiel, das hatte ich mit einem Paar, was sehr gute Momente gestalten konnte. Es wurde klar, dass die getriggerte Person, die automatisch in den Rückzug ging, zugänglich wurde oder sich wieder entspannen und öffnen konnte, wenn die andere Person sie erstmal für ungefähr 10 Minuten in Ruhe ließ und dann einen heißen Kakao gebracht hat. Nicht in einer mütterlichen und selbstlosen Art und Weise, sondern in einer ebenbürtig fürsorglichen Art und Weise. In dem Wissen, dir geht's gerade elend, weil du bist nicht mehr im Empfinden von Sicherheit, sondern wirklich in einem Zustand, der aus deiner schicksalhaft schweren Kindheit kommt. Und das, wenn ich mir das bewusst mache, berührt das auch mein Herz. Also kann ich auch meinen Groll und meinen Stress in dem Moment ein Stück regulieren. Und ich bringe dir den warmen Kakao, der dich auf einer sensorischen Ebene erreicht, der dir die freundliche Geste verdeutlicht und der so ein bisschen wieder die Regulation einleitet. Und dann kann man später das Thema wieder aufgreifen und auch einfach ein Stück Glück empfinden, weil es gemeinsam gelungen ist, nicht den Weg Richtung Abgrund zu nehmen.
Ja, sondern eher das soziale Nervensystem und die Verbundenheit wieder auch zu eröffnen und letztlich da dann wieder auch in ein gutes Miteinander zu kommen. Das scheint ja eh das Kernthema unseres Gespräches zu sein. Wie schaffen wir es quasi wieder in diese stärkende Thermik zu kommen? Ja,
Ja, du hast so schöne Bilder, so schöne Worte, die stärkende Thermik, ja, die einen einfach Wind unter die Flügel gibt und den Absturz auffängt, der automatisch, wenn Traumareaktionen aktiviert sind, stattfindet.
Jetzt denken wir das nochmal weiter mit den Stilen, also den Bindungsstilen und die Menschen haben. Das kann ja mal ganz gut laufen, wenn jemand also eine relativ hohe Beziehungsfähigkeit noch hat, das mit dem Kakao also noch geht, auszusteigen. Dafür brauche ich ja auch nochmal so aus meiner eigenen Betroffenheit aufsteigen zu können und sagen, pass auf, so einen gesunden Selbstanteil, den hole ich mal hervor und sag mal, jetzt mein Stress gut sein lassen und gebe
Genau.
meinem Partner und weiß, pass auf, du brauchst jetzt aber mal was anderes und jetzt kommen wir mal bald wieder runter. Das ist ja eine tolle Erfahrung, wenn diese Auflösung gelingt. Ich stelle mir jetzt gerade mal so eine andere Situation vor. Der ist jetzt so ein bindungsunsicherer Mensch und der hat so ein aktiviertes Bindungssystem. Und wir haben da einen anderen Menschen, der sich eher zurückzieht, eher bindungsvermeidend reagiert. Ich habe da gerade gestern zum Beispiel gehabt, eine Frau, die ist verletzt, die hat auch Wünsche, möchte mit ihrem Mann was machen, die geht auf ihn zu, sie wollen zusammen einkaufen gehen. Es geht um eine ganz einfache, banale Situation. Sie will Entlastung eigentlich im Alltag, will ihm was zeigen und der geht mit ihr zwar los, aber nimmt das nicht ernst vielleicht oder er macht seine eigenen Sachen, verliert sie. Ist, glaube ich, gar nicht so hochgehängt, aber sie reagiert darauf sehr, sehr verletzt und beginnt das jetzt ihrem Partner zu sagen und wird auch ein bisschen lauter dabei und der mag das nicht. Der ist sozusagen, sobald sie laut wird, zieht er sich total zurück und macht die Türen total dicht. Das ist ja so, würde ich sagen, ein Beispiel aus der normalen Paarbeziehung, die wir sicherlich sehr, sehr oft erleben, wo also sehr divergente Bindungsstile so zusammenrasseln, dass dann diese Auflösung eben nicht mehr so ganz gut gelingt. Gehen wir mal einen Schritt dahin. Also was geht dann eigentlich? Ne? Wie würden wir jetzt sozusagen an dieser Stelle so arbeiten können, dass sowohl der eine sein Reaktionsmuster des Rückzugs und des Beziehungsvermeidenden und die andere Person vielleicht ihre hohe Verunsicherung, die Kränkbarkeit auf der anderen Seite so erlebt und wir kommen trotzdem wieder zusammen. Wie würdest du da jetzt in deiner praktischen Arbeit so mit so einem Thema so vorgehen?
Ja, das ist ein total gutes Beispiel, was auch so übergeordnet gut sichtbar macht, dass manchmal die Bindungsstile oder die Betonung auf dem Bindungssystem, die geprägte Akzentuierung, sich hervorragend ergänzt. Ja, und wenn dann eben der Stress im einen aktiviert wird, dessen Bindungsreaktionsmuster den anderen noch weiter in seine Stressreaktion reintreiben, was dann so wie so eine Abwärtsspirale werden kann. Was ich häufig mit Paaren mache, die solche divergenten Bindungsstile haben und sich dann gegenseitig irgendwie in ihre Schutzmuster hineintriggern, dass ich mit denen zusammen überlege, wie könnte so eine Szene verlaufen, dass es gut laufen könnte. Und das sind dann meistens zwei ganz unterschiedliche Versionen. Also beispielsweise sagt vielleicht der Mann in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ich kriege das überhaupt gar nicht mit, dass ich nicht genug da bin. Also für mich ist das einfach Dasein. Also ich habe auch eine Erinnerung an ein Paar, wo der Mann sagte, als ich fragte, wann spürst du Nähe? Und er hat gesagt, allein wenn wir zusammen in der Wohnung sind, ist das für mich Nähe. Und sie sagte halt, also für mich muss der schon neben mir sitzen, am besten mir in die Augen schauen, weil sonst, ich meine, ich kann auch mit einem Fremden in einer Wohnung sein, das bedeutet keine Nähe automatisch. Ja, also oftmals ist es so, dass der eine sagt, für mich ist das total in Ordnung so und ich komme von alleine nicht drauf, dass es für dich nicht in Ordnung ist. Und dann kann man herausarbeiten, in welcher Weise kann die Person mit einem Bedürfnis das Bedürfnis auf eine Art und Weise äußern, die den anderen nicht triggert, ihn nicht in seine Abwehrreaktion hineinstößt. Also zum Beispiel nicht laut zu werden, sondern zu sagen, warte mal kurz. Und dann gibt's vielleicht ein Codewort, also sowas wie ein Bonbon-Moment, ja, sowas gab's schon, oder ein Schokoladen-Moment, und dann heißt das, dass man kurz anhält und sich einfach mal nebeneinander stellt und die Schulter an Schulter spürt. einen Körperkontakt spürt, dann weiß der eher bindungsdeaktivierte Part, eher der nicht so die Bindung sucht, weiß, okay, sie hat gerade ein Bedürfnis und ich spüre das zwar nicht, aber ich kann es gerne zur Verfügung stellen, mich auf diesen Moment einzulassen, weil es reguliert ja unser System. Ja, und das wäre zum Beispiel so ein Verlauf, den man besprechen könnte. Also es hat viel mit Kommunikation zu tun und mit dem Durchspielen. Was brauchst du eigentlich in dem Moment von mir, damit du nicht laut werden musst? Und was brauche ich von dir, damit ich dein Signal verstehen kann, ohne dass ich in meine Stressreaktion getriggert werde? Und das ist manchmal anstrengend für Paare, das zu erkunden und zu erforschen, weil es sich manchmal gestellt anhört oder weil man manchmal das Gefühl hat, wir sind doch zwei erwachsene Menschen und du weißt doch, dass ich dich nicht verletzen will. Oder du weißt doch, dass wenn ich laut werde, ich in Not bin, dann kannst du doch bitte auf mich eingehen. Also da sind wieder die Erwartungen und da hilft es ganz oft, finde ich, in der Praxis, wenn wir da auch wieder den Blick darauf lenken, dass hier frühkindliche Muster und Bedürfnisse und Wunden aktiviert werden und dass da kindliche Anteile eine Rolle spielen. Und wir deswegen als Erwachsene richtig gute Überlegungen machen dürfen, damit nicht die kindlichen Anteile dann in die Führung gehen.
Die ja dann auch oft aus der vorsprachlichen Zeit kommen, da wo noch gar keine Sprache da war.
Ja.
So, das heißt, was du jetzt ja gerade sehr schön beschreibst, ist ja, wie wir so eine Aktivierung, so eine Stressreaktion auch versprachlichen und dem anderen wohlmeinend auch so überreichen nicht in Anklage oder in einer destruktiven Weise das zu machen. Also durch eine Selbstbetreuung der inneren Erfahrung. Wenn das, glaube ich, ja passiert, dann bin ich ja schon aus der Vorsprachlichkeit so ein bisschen ausgestiegen. Ne?
Ja.
Und das bringt mich jetzt so ein bisschen nochmal als Überleitung zu einem anderen Themenfeld, nämlich der Einsatz des Körpers, weil du bist ja auch sehr körperorientiert in deiner Arbeit. Warum würdest du sagen, ist es so wichtig, den Körper da einzubeziehen in dieser trauma-integrativen Arbeit?
Ja, also ich freue mich über die Frage gerade an dieser Stelle, weil auch in meinem Beispiel von dem Paar dieser körperliche Teil vorgekommen ist, dass sie sich beispielsweise Schulter an Schulter stellen, also eine sensorische, eine körperliche Komponente drin ist. Oder auch mit dem Kakao, das hat auch etwas Körperliches. Also der Ansatz, den Körper mitzunehmen in traumatherapeutische Integrationsprozesse, der ist auch erwiesenermaßen im Grunde der einzig wahre, so sage ich es mal ein bisschen klar und deutlich. Und wir können uns das auch einfach herleiten, weil ich viel jetzt über das Nervensystem gesprochen habe. Wir haben über das Bindungssystem gesprochen und über Verhaltensmuster und über vielleicht auch Glaubenssätze. Die haben wir so angerissen mit die Welt ist kein sicherer Ort oder ich kann mich hier nicht sicher fühlen. Und all das ist im Grunde auf der Basis unserer körperlichen Empfindung entstanden. Stress ist ein körperliches Empfinden. Das Ausschütten von Stresshormonen in unserem Körper führt zu Empfindungen und zu Zustandsbildungen, die sehr, sehr körperlich sind und die wir dann geneigt sind, im Erwachsenenleben total zu mentalisieren und sie nur auf eine Verstandesebene zu heben. Was wir auch in fast allen Therapieformen sehen, dass wir versuchen, alles mit dem Verstand zu erklären und auch mit dem Verstand zu lösen. Und was aber besonders Menschen mit Traumafolgen halt erleben, ist, dass die Zustände, die sie quälen, sind auf einer Ebene unkontrollierbar, weil sie diese enorme körperliche Komponente haben. Eine reaktivierte traumatische Erfahrung, ein getriggertes Trauma ist eine ganzheitliche Erfahrung. Der Körper ist im Ausnahmezustand, die Schutzreaktionen, die auftauchen, sind körperlich untermauert und die ganzen komplexeren Dinge wie Glaubenssätze und Systeme, die daraus entstehen und da Verhaltensmuster, sind dem eigentlich nachgeordnet. Koregulation, über die wir schon gesprochen haben, ist ein ganz körperlicher Prozess. Gerade in der frühen Phase des Lebens können wir dem Kind ja nicht erklären, du bist in Sicherheit, ja, ja, das kannst du jetzt verstehen, sondern es ist eine feine, stimmige Interaktion, die die Koregulation ausmacht und die einem Menschen dann das Erleben und auch körperliche Empfinden von Sicherheit ermöglicht. Und wenn wir das zugrunde legen, dann ist eigentlich klar, dass wir in der Traumaarbeit mit Erwachsenen, natürlich auch mit Kindern, den Körper mit einbeziehen müssen, um Verarbeitung und Integration zu ermöglichen. Und das geschieht auf sehr, sehr vielfältige Art und Weise und alleine schon dadurch, dass wir sensibel dafür sind, was nimmst du denn gerade im Körper wahr? Kannst du bemerken, dass dein Atem sich gerade verändert? Hast du noch irgendwie mitgekriegt, wo du gerade bist? Möchtest du dich vielleicht mal umschauen, um zu sehen, dein Körper befindet sich hier in diesem Raum, ich bin bei dir und dieser Moment ist ein sicherer Moment. Also angefangen damit sind wir eigentlich schon körperorientiert unterwegs.
Also indem wir das soziale Nervensystem, die prosoziale Ausrichtung so wieder an Start holen vielleicht, das eine. Und das andere ist ja eben die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung des Innenerlebens, holen wir im Prinzip ja die guten Teile, sag jetzt mal, unseres Nervensystems wieder hervor. Ne? Das ist ja im Prinzip, was du beschreibst. Der knüpft aber so ein bisschen eine Frage an. Gehen wir nochmal zu unserem Beispiel zurück. Jetzt haben wir diesen deaktivierten Beziehungspartner, der bindungsunsichere Mensch und der sehr vermeidend auch auf deine Partnerin reagiert. Der ist ja aber ja gar nicht so scharf darauf, seinen Körper zu spüren. Ja, also der will ja gar nicht, vielleicht mal, spür mal in deinen Körper, sagt er, ach du, also hat sich eigentlich nichts verändert, ich weiß auch nicht, also die wird einfach so, die, ja, wenn die da so auf mich drauf geht und laut wird, dann ist halt eigentlich wie immer, aber gefällt mir halt nicht. Also wie machen wir das, ne? Also wie kommst du zum Körper, wenn eigentlich die ganze Aufmerksamkeit doch im Wesentlichen beim anderen liegt und auch in der Projektion auch verhaftet ist. Ne? Harte Arbeit, oder?
Ja, harte Arbeit in der Tat. Und ich musste gerade ein bisschen lachen und es soll nicht despektierlich sein, in keiner Weise. Aber du hast es einfach so treffend auf den Punkt gebracht, als du sagtest, na, also wie immer. Ja, also so dieses eher deaktivierte Bindungssystem, das eher heruntergefahrene Nervensystem, das ist einfach so in einem so wie immer zu Hause im Sinne auch von, da fühle ich mich sicher. Ja, ja, es ist harte Arbeit im Sinne von, es ist eine Arbeit, die wirklich eine entschiedene Zuwendung braucht. Also ein Mensch, der sich so wie immer sicher genug fühlt, indem er einfach vieles in sich abschaltet, der hat nicht von alleine das Interesse, das zu ändern, wenn er nicht einen guten Grund hat, sich dem zuzuwenden. Und der gute Grund kann beispielsweise der Wunsch sein, mit einem Menschen, den er wichtig in seinem Inneren erlebt, eine gute Beziehung zu gestalten und ja, eben kein Unglück zu kreieren. Also das ist sozusagen wichtig, sich klarzumachen, dass gerade bei den Menschen mit deaktivierten oder gedrosseltem Bindungssystem, einem heruntergefahrenen sozialen Nervensystem, die Motivation oft nicht intrinsisch ist. Was für das Gegenüber in unserem Beispiel, was sehr überaktiviert ist und wo alles hochgefahren ist, sich ganz oft wie eine schreckliche Zurückweisung anfühlt, wie ein überhaupt nicht wichtig sein oder ja nicht zusammenpassen und dergleichen. Das heißt, es ist, finde ich, sehr wichtig für alle Beteiligten, sich genau diese Hintergründe bewusst zu machen, dass manche Dinge sich aufgrund der eigenen Prägung ganz unterschiedlich darstellen und auch grundlegend unterschiedlich bewertet werden. Stichwort, für mich ist das total okay und für den anderen ist es aber gar keine, also überhaupt nicht okay, ja, wirklich total gar nicht okay. Genau, und die harte Arbeit in Anführungszeichen besteht dann darin, finde ich, dass wir auch dafür Bewusstsein schaffen, dass wir hier zwei diametral entgegengesetzte Nervensysteme, soziale Nervensysteme und Bindungssysteme haben und dass wir auch eine Art Commitment brauchen von beiden Seiten und auch eine kognitive, erwachsene, bewusste Entscheidung, ich möchte da rein investieren. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich auch schon häufiger erlebt, dass es echt zähe und anstrengende Prozesse werden und eigentlich irgendwann sichtbar wird, die Motivation beispielsweise beim deaktivierteren Partner ist nicht groß genug, weil die Arbeit in der Partnerschaft schon mit sich bringt, auch bei sich selbst schauen zu müssen. Und je nach Schwere der traumatischen Prägung ist es für viele einfach auch eine grundlegende Entscheidung, ob sie es wollen oder ob sie sich es auch leisten können. Und dafür darf auch Toleranz da sein, das wirklich als Entscheidungsprozess zuzulassen. finde ich.
Ich finde es wichtig, dass du das nochmal so klar benennst. Also es ist nicht nur einfach die Verletzung und der kindliche Anteil, sondern wir brauchen diese erwachsene Allianz. Wir brauchen diesen, im Prinzip auch eine Art von liebevoller Bejahung. Wir wollen das. Ich will meine Verletzung nicht einfach weiterreichen. Ich will das in den Dienst unserer Beziehung stellen, daran zu arbeiten. Also ein motiviertes Hingehen zu vielleicht schwierigen Punkten. Ne? Also das, und das ohne dem geht's, glaube ich, nicht. Das ist eben ganz interessant, weil dieser Prozess, den wir da jetzt gerade beschreiben, den sehe ich genauso bedeutungsvoll. Der ist aber gar nicht so abgebildet so stark in den Traumatherapien. Da geht es viel um Regulatorik und da geht es viel um Steuerung von vegetativen Prozessen. Aber eigentlich diesen Prozess, den du benennst, gerade im Paarkontext, aber nicht nur da, scheint mir so fundamental bedeutungsvoll zu sein, eine Art innere Betreuungsansage mir zu geben, zu sagen, ich mache mich auf den Weg, ich stelle mich zur Disposition. Und ich würde auch sagen, wenn Menschen das nicht bereit sind, diese Art von Allianz einzutreten, dann ist es ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Aber das bleibt sehr peripher.
Ja,
Ja.
genau. Und das ist häufig dann auch die Frage, die ausbleibt. Also es ist dann naheliegend, dass der Partner, der unbedingt möchte, sich dann nicht genug geliebt fühlt, sozusagen. Ne? Also dass der dann interpretiert, die Liebe reicht nicht oder ja, sowas ganz Grundlegendes in Frage stellt. Und es ist so wohltuend, wenn wir auch die Frage dann eben mit in den Raum bringen, ist es überhaupt möglich? Ja. Und ist es gewünscht? Wir kennen das als Traumatherapeuten, dass es bei den Mitgebrachten in die Praxis und bei vielen Menschen auch wirklich so eine innere, ganz klare Ansage gibt, ich rühre das nicht an, weil etwas in mir überzeugt ist, ich würde das nicht schaffen. Ja, also manchmal sind Überlebensstrategien und Überlebensreaktionen ja auch in der Art und Weise begründet, dass keine Kapazität dafür da ist, sich dem Schmerz, der dahinter liegt, zu stellen. Und dann bräuchte es eine intensive traumatherapeutische Betreuung und es gäbe vielleicht auch Phasen der Dekompensation, wenn das so innerlich gestaltet ist, ne? Und deswegen ist es vielleicht wirklich wichtig, diesen elementaren und fundamentalen Aspekt nochmal zu betonen, dass wenn jemand nicht ran will, das nicht bedeuten muss zwangsläufig, weil ich dich nicht liebe, sondern weil ganz andere Faktoren eine Rolle spielen und das einfach auch nicht möglich sein kann.
Ich denke jetzt nochmal so an meine Babys, die ich so manchmal in meinen Begleitungen und Therapien sehe und die mit ihren ganzen traumatischen Themen so an den Start kommen. Und die fordern das ja sehr oft auch ein, dass die traumatische Erfahrung sich nochmal zeigen darf und ihrer ganzen Intensität verkörpert erlebt werden. Dann allerdings in einem sicheren Beziehungsrahmen. Also das ist eigentlich da drin nicht die traumatische Reaktivierung, sondern diesmal ist Mama da, diesmal ist Papa da und die containen das, die halten das. So. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich jetzt in der traumatherapeutischen Arbeit mit Erwachsenen bedeutungsvoll? Muss ich jedes Mal nochmal zurück zu den Urtraum? Muss ich nochmal in deinem Verständnis all diesen Schmerz, der da an den Anfängen vielleicht passiert ist, nochmal so tief in mir erfahren und auch berühren? Oder gibt es eigentlich so einen Trick 17 dran vorbei, wo man vielleicht direkt auf einem etwas lockereren Weg da ja ins Paradies kommen?
Trick 17 für den Weg ins Paradies. Sehr schön. Die Frage ist total toll und ich würde gerne zuerst dir noch eine Rückfrage stellen, bevor ich darauf total gerne eingehe, weil du gerade gesagt hast, die Kinder fordern das ein. Kannst du kurz ein paar Worte dazu sagen, wie die das einfordern?
Naja, oft erleben wir eben, dass bei diesen hochbelasteten und auch dann entwicklungstraumatisierten Kindern gerade nach Erfahrungen von Entspannung, also dort, wo eigentlich was Gutes gerade passiert, also das kann eine Massage, das kann ein soziales Miteinander mit den Begleitpersonen sein, dass nach einer kurzen Phase der Öffnung danach eine sehr, sehr starke Ausdrucksbewegung kommt. Die Kinder weinen bitterlich, sie schreien, der ganze Schrecken, die ganze Hilflosigkeit und Verzweiflung wird dann auf einmal wie aus dem Nichts so intrinsisch nach außen gebracht und dann auch nicht zu stoppen. Also die Kinder, wie von der Tarantel gestochen, legen auf einmal los. Ja, und das ist manchmal vielleicht noch zu unterbinden oder in andere Kanäle zu überführen, aber sehr häufig bleibt eigentlich gar nichts anderes, als Beistand zu leisten und da zu sein. So,
Ja,
na, und
super.
dann braucht es vielleicht sowas wie eine Bezeugung, und wir versuchen das zu mentalisieren, zu verstehen, was drückt das Kind da eigentlich aus, wo sind wir gerade, welche Art von Verletzung wird da eigentlich gerade ausgedrückt. Die Eltern natürlich auch zu verstehen, ja, nur eine Orientierung zu geben, was wird da körpersprachlich gerade verhandelt und wie können wir euch helfen, in einer solchen Verfassung zu bleiben, dass ihr jetzt an der Seite des Kindes seid, ja, und nicht verschwindet, was vielleicht sonst im Alltag passiert.
Ja.
Wäre ja unser Weg, sage ich jetzt mal, der Traumaintegration, der laute Weg. Es gibt auch einen leisen. Und das ist eben meine Frage. Du als Traumatherapeutin, gibt es auch einen lauten und einen leisen Weg? Ja, gibt es den lauten, intensiven Weg rein, nochmal das Trauma auch voll kontaktieren und dann vielleicht neu zu kalibrieren, zurück ins soziale Nervensystem? Darf ich mal deine Einschätzung hören?
Ja. Vielen Dank für die Beschreibung und Ausführung, die total die gute Brücke zu meiner Einschätzung und Antwort bringt. Du hast gerade so beschrieben, dass nach dem Moment der Entspannung häufig etwas, ich sag's mal so, hochkommt, etwas sich ausdrücken möchte, was einfach noch nicht verarbeitet ist. Und dass das letztlich ja in den Schrecken zurückführen kann. So könnte man das framen oder einordnen, und man kann es aber auch anders einordnen, wie ich das aus einer traumatherapeutischen Sicht auch im Erwachsenenkontext machen würde, nämlich dass das Nervensystem, das oder auch das Gesamtsystem, das Wesen des Kindes jetzt in dem Beispiel bemerkt, ich bin gerade sicher und deswegen kann ich jetzt endlich die aufgestaute, mobilisierte, ans Trauma gekoppelte Energie hier rauslassen in Halt und Sicherheit im optimalen Falle. Und dann geschieht Verarbeitung in einem gewissen Maß. Dann gelingt das, was in der traumatischen Erfahrung nicht gelingen konnte, nämlich mit dem Stress in Sicherheit zu sein. Das ist die Wirkkraft in der Traumatherapie, dass der Stress von damals im Hier und Jetzt gespürt werden kann, während man sich gewahr ist, dass man sicher ist. Und das bedeutet, dass man auf eine gewisse Art und Weise in Kontakt kommen muss mit der Vergangenheit. Aber eben nicht zwangsläufig, indem man da hingeht und das genau wieder beschreibt und das genau anschaut und vielleicht Bilder hochholt, sondern das, was Traumaintegration nach dem heutigen Wissen und auch nach meiner Erfahrung ausmacht, ist, dass ein Mensch im Hier und Jetzt erleben kann, mit seiner Neurozeption, also mit dem autonomen Nervensystem, das erkennt, ich bin sicher, dass es in diesem Erkennen von ich bin sicher fühlen und spüren kann, also auf einer körperlichen und emotionalen Ebene spüren und fühlen kann, was für ein Stress im Inneren noch gespeichert ist. Und das heißt, es genügt im Grunde prinzipiell, wenn wir im Hier und Jetzt mit den Emotionen und den Körperempfindungen arbeiten. Wir müssen nicht zwangsläufig einzelne Situationen rekapitulieren oder in Expositionstherapie kommen, also Trauma-Exposition machen, sondern vor allem die Erfahrung möglich machen, im Hier und Jetzt sicher zu sein, mit einem sehr hohen Maß an Körperempfindungen und Stresserleben und emotionalem Stress. Und das führt letztlich zu dem, was wir korrigierende Erfahrung nennen, also das wesentliche Nacherleben von, da ist Stress. Und ich bin in Sicherheit. Da ist ein hohes Maß an Empfindung, aber es ist keine Überflutung. Da ist ein Erleben von Chaos, gleichzeitig aber genug Anker im Hier und Jetzt. Und das ist das, was nach meinem Erfahren die traumatherapeutische Arbeit wirkungsvoll macht.
Ja, ich bin total bei dir. Also das deckt sich komplett mit meiner eigenen Sicht, auch in der Arbeit mit Erwachsenen. Wobei ich vielleicht sagen würde, es ist eine etwas andere Nutzung des Begriffs der korrigierenden Erfahrung, weil ich in sehr vielen anderen, auch bindungsorientierten Ansätzen, die korrigierende Erfahrung als eine Art Nachnährungserfahrung im Hier und Jetzt erlebe, auch auf der Kindebene. Was ich aber jetzt gerade bei dir höre, ist eigentlich, wir schaffen einen Zustand, wo das soziale Nervensystem so präsent und gesichert da ist, dass ich in einer sehr erwachsenen Verfassung die Betroffenheit und die Schmerz und die Verletzung der Vergangenheit erkennen und berühren kann, aber das Heilende passiert jetzt gerade mir und jetzt. So habe ich das eigentlich verstanden.
Ja.
Und das ist ja oft auch in vielen humanistischen Verfahren wurde das ja viel so gesehen, dass man sagte, okay, wir müssen jetzt im Prinzip für das innere Kind jetzt hier nochmal auf der in dem Beziehungsraum nochmal eine korrigierende Halteerfahrung etc. machen. Ich will das gar nicht grundsätzlich ablehnen, aber ich glaube, das, was diese intrapsychische Bewegung, die du jetzt beschreibst, ich bin sicher genug, dass ich meinen Schmerz sehen kann und mich jetzt für einen anderen Weg entscheiden kann, weil ich mein Nervensystem quasi umstellen kann in einer heutigen Verfassung. Ja, das führt letztlich zu einer anderen Strategie, glaube ich, oder? Das ist eine andere Art von. Ist nicht nur, ich muss Händchen halten, jetzt noch mal ganz viel, das ist das Entscheidende, sondern eben letztlich, dass ich als Erwachsene die Verantwortung für meinen eigenen Schmerz übernehme und den liebevoll umarme. Das ist ja, könnte man als Quintessenz so ein bisschen bezeichnen, oder?
Ich würde nichts hinzufügen wollen, ja. Das kann man schön als Quintessenz bezeichnen. Ja.
Okay. Letzte Frage, so ein bisschen zu deiner Conclusio aus dieser Arbeit. Ich habe ja den Pionier, Gründer der Körperpsychotherapie, Willem Reichert, am Ende seines Lebens gesagt, so einen krumm gewachsenen Baum, den kriegen wir nicht wieder gerade. Der ist sozusagen, der wächst auch schief weiter. Ja, also damit wollte er so zum Ausdruck bringen, naja, wenn das so schwierig, verletzend am Anfang war, da können wir zwar viel Therapie machen, aber so eine Pracht wird es nicht mehr entwickeln, wie so ein Bäumchen, das von Anfang an bewahrt und Schutz und bei besten Bedingungen gewachsen ist. Wie würdest du heute so als Traumatherapeutin deinen Blick auf die Möglichkeiten der Traumatherapie so selber so einschätzen? Sehr hoffnungsvoll? Oder würdest du eher sagen, naja, es hat schon Grenzen und der Blick müsste eigentlich dahin gehen, die sozialen Bedingungen für Traumavermeidung und Prävention auch einzusetzen und dahin zu richten?
Ja. Also ich weiß nicht wie genau, wie Wilhelm Reich das gemeint hat, aber ich glaube, ich bin etwas zuversichtlicher als er. Ja. Weil meine Sicht darauf, auf Menschen mit schweren traumatischen Erfahrungen, die sich auf dem Weg begeben und die auch Integrationsarbeit machen, mein Blick auf diese krumm gewachsenen Bäume sozusagen ist die, dass in der einzigartigen Form dieses Baumes sehr viel Kraft und sehr viel Intelligenz im Wachstum liegt, weil dieser Baum ist trotzdem gewachsen. Er ist nicht gestürzt und er hat vielleicht aufgrund seiner schiefen oder krummen, sichtbaren Struktur noch stärkere Wurzeln im Inneren gebildet, um dieses Schiefe irgendwie zu halten. Und meine Sicht ist, dass ein solcher Baum nicht die ganz unverblümte Pracht hervorbringt, aber trotzdem blühen kann und trotzdem komplex und schön wachsen kann. Und dass er aber, das wäre hier meine Einschränkung, weil es ist für einen Menschen, der Trauma erlebt hat, nicht so wie für einen Menschen, der kein Trauma erlebt hat, dass dieser krumm gewachsene Baum für gewisse Windrichtungen aus gewissen Richtungen vulnerabler ist, also etwas anfälliger ist. Und dass er deswegen vielleicht auch im Laufe des Lebens noch Äste ausbilden muss, die das wiederum ein bisschen ausgleichen. Also ich würde das gerne so sehen, dass Traumaintegration und das Leben mit Traumafolgen im besten Falle ein bewussteres und ein achtsameres Leben mit sich bringen kann und dass die vielleicht bleibende Vulnerabilität keine Schwäche darstellen muss, sondern dass die ganz gut flankiert und gestützt sein kann durch eine wohlwollende Selbstkenntnis und eine Lebensführung, die einfach dieser Struktur gerecht wird, was dann kein Handicap oder Manko bedeuten muss, sondern vielleicht eben auch gerade eine besondere Leuchtkraft haben kann.
Gutes Schlusswort, würde ich mal sagen.
Stimmt.
Lassen wir doch mal so stehen. Sehr schön. Ja, genau. Also vielleicht die Resilienz, die aus dem Trauma erwachsen ist und die dafür auch die Wertschätzung zu haben, dass Menschen da so einen ganz eigenen, kraftvollen Weg draus ziehen können. Verena, das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat mir Spaß gemacht, und
Mir auch.
sehr fruchtbar, da diesen Austausch zu haben. Ich freue mich schon, dass wir das bald wieder haben werden. Nächstes Jahr,
Ich auch.
14. bis 17. Mai 2026 in Salzburg. Da werden wir das Thema Resonanz und soziale Verbundenheit in der Körperpsychotherapie auf einer Tagung zusammen begehen. Wir werden dazu auch einen Workshop machen, Trauma und Beziehung, mal von zwei Seiten dieses Gespräch dann fortführen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, also von daher, an alle Menschen an den Geräten, schön, dass ihr dabei wart. Und es hat mir wirklich viel Freude gemacht, hier heute über dieses Thema zu sprechen. Ich finde es ein super wichtiges Thema. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe da hohe Wertschätzung für die ganze Arbeit, die du da im Feld machst. Und ich glaube, du hast vielen Leuten da geholfen, das besser zu verstehen und die in einer sehr, sehr durchdringenden Sprache auch Menschen auch das klarzumachen, dass es sich lohnt, dahin zu gucken. Und danke für deine Arbeit und dein ganzes Projekt. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Lass uns in Kontakt bleiben. Wir werden es ja haben demnächst.
Ja.
Ich sag mal danke bis hierhin und alles Gute dir.
Thomas, ich danke dir sehr für diese ganz wunderbaren, lieben, wertschätzenden Worte. Ich danke dir für das total schöne Gespräch und ich freue mich sehr auf unsere Begegnung und all das, was wir nächstes Jahr zusammen machen. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut, Verena. Bis dann, ja?
Ciao.
Ciao.